SWR Kultur Hörbuch. Der lange Abschied von Raymond Chandler. Aus dem Amerikanischen von Hans Wollschläger. Erschienen 1975 im Diogenes Verlag. Es liest Manfred Zapatka in einer Produktion des SWR aus dem Jahr 1996. Folge 1.
Als ich Terry Lennox zum ersten Mal zu Gesicht bekam, lag er betrunken in einem Rolls-Royce Silver Wraith draußen vor der Terrasse des Dancers. Der Parkplatzwächter hatte den Wagen gebracht und hielt noch immer die Tür auf, weil Terry Lennox linker Fuß immer noch draußen baumelte, als hätte er vergessen, dass er einen besaß. Sein Gesicht wirkte jung, doch sein Haar war schlohweiß. Man konnte seinen Augen ansehen, dass er blau war wie ein Veilchen, aber ansonsten sah er aus wie jeder andere nette junge Kerl im Abendanzug, der ein bisschen zu viel Geld in einem Lokal gelassen hatte, dessen Zweck eben darin und in nichts anderem besteht. Neben ihm saß ein Mädchen. Ihr Haar war von hinreißendem Dunkelrot. Und sie hatte ein entrücktes Lächeln auf den Lippen und um die Schultern trug sie einen blauen Nerz, der den Rolls-Royce fast wie ein gewöhnliches Auto wirken ließ. Ganz allerdings nicht. Das gibt's überhaupt nicht. Der Wächter war der übliche mittelharte Typ in weißer Jacke, auf deren Revers in Rot der Name des Restaurants eingestickt war. Langsam riss ihm die Geduld. »Hören Sie mal, Mister«, sagte er mit ziemlich gewetzter Stimme, »würde es Ihnen sehr viel ausmachen, wenn Sie das Wertebein so weit in den Wagen zögen, dass ich provisorisch die Tür schließen kann? Oder soll ich sie ganz aufmachen, damit Sie richtig rausfallen können?« Das Mädchen warf ihm einen Blick zu, der ihm eigentlich mindestens 4 Zoll wieder aus dem Rücken hätte dringen müssen. Ihn beeindruckte das nicht einmal so weit, dass er mit den Ohren gezittert hätte. Die Leute, die beim Dancers rumlaufen, lassen einem keine großen Illusionen hinsichtlich der Auswirkungen eines Haufens Kleingeld auf die Persönlichkeit. Ein flach geschwungener ausländischer Sportwagen bog auf den Parkplatz ein und ein Mann stieg aus und hielt den Anzünder vom Armaturenbrett an eine lange Zigarette. Er trug einen karierten Hemdpullover, gelbe Hosen und Reitstiefel. Er schlenderte davon, Wolken von Weihrauch hinter sich lassend. Den Rolls-Royce würdigte er nicht einmal eines Blicks. Wahrscheinlich fand er ihn geschmacklos. Am Fuß der Stufen zur Terrasse blieb er stehen, um sich ein Monokel ins Auge zu klemmen. Das Mädchen sagte mit einem reizenden Ausbruch von Charme: »Ich habe eine fantastische Idee, Schatz. Warum schaffen wir den Schlitten hier nicht einfach zu dir und holen uns dein Cabrio raus? Die Nacht ist so schön richtig gemacht für eine Fahrt die Küste lang nach Montecito. Ich kenne da ein paar Leute, die schmeißen eine Party heute Nacht am Swimmingpool.« Der weißhaarige Knabe sagte höflich: »Tut mir schrecklich leid, aber ich habe es nicht mehr. Ich war gezwungen, es zu verkaufen.« An seiner Stimme und Aussprache wäre nicht zu erkennen gewesen, dass er etwas Stärkeres als Orangensaft zu trinken gehabt hatte. »Verkauft hast du's, Schatz? Was meinst du damit?« Sie glitt auf dem Sitz von ihm weg, aber ihre Stimme entfernte sich noch viel weiter von ihm. »Ich meine, dass ich musste«, sagte er, »um leben zu können.« »Ah, ich verstehe.« Eine Portion Spumoni wäre nicht auf ihr geschmolzen jetzt. Der Wächter hatte den weißhaarigen Jungen nun genau da, wo er ihn erreichen konnte. Auf einer niedrigen Einkommensstufe. »Also hören Sie, Freundchen«, sagte er, »ich muss einen Wagen wegschaffen. Wir unterhalten uns ein andermal weiter. Vielleicht.« Er ließ die Tür aufschwingen, der Betrunkene glitt prompt vom Sitz und landete mit dem Hosenboden auf dem Asphalt. »Also ging ich hinüber und warf meinen Groschen ein. Ich schätze, es ist immer ein Fehler, sich mit einem Besoffenen abzugeben. Selbst wenn er einen kennt und mag, ist er jederzeit imstande und holt aus, um einem die Zähne einzuschlagen. Ich griff ihm unter die Arme und half ihm auf. »Besten Dank«, sagte er höflich. Das Mädchen glitt hinter das Steuer. »Er wird immer so verdammt englisch, wenn er getankt hat«, sagte sie mit einer Stimme wie rostfreier Stahl. Danke, dass Sie ihn aufgefangen haben.« »Ich bringe ihn hinten im Wagen unter«, sagte ich.
»Tut mir schrecklich leid, aber ich habe eine Verabredung und bin sowieso schon zu spät dran.«
Sie legte den Gang ein und der Rolls begann zu gleiten.
»Er ist einfach ein herrenloser Hund«, fügte sie mit einem kühlen Lächeln hinzu. »Vielleicht finden Sie was für ihn, wo er unterkommen kann. Er ist stubenrein.
Mehr oder weniger.« Und der Rolls tickte die Einfahrt hinunter dem Sunset Boulevard zu, machte einen Rechtsbogen und war weg. Ich sah ihr nach, als der Wächter wiederkam. Und ich hielt immer noch den Mann. Und er war jetzt fest eingeschlafen. »Na ja, auf die Art geht's auch«, sagte ich zu der Weißjacke. »Sicher«, sagte er zynisch. »Wieso sich an einen Säufer verschwenden, bei der Figur und allem?« »Sie kennen ihn?« »Hab gehört, dass die Dame ihn Terry nannte. Sonst ist er für mich nicht von einem Misthaufen zu unterscheiden, aber ich bin auch erst 2 Wochen hier. Holen Sie meinen Wagen, ja?« Ich gab ihm den Parkschein. Als er meinen Olds brachte, hatte ich inzwischen langsam das Gefühl, als hielt ich einen Sack Blei in der Senkrechten. Die Weißjacke half mir, ihn auf den Vordersitz zu buxieren. Unser Kunde machte ein Auge auf und dankte uns und sank dann wieder in Schlaf. »Das ist der höflichste Besoffene, dem ich je begegnet bin«, sagte ich zu der Weißjacke. »Die haben wir hier in allen Sorten und Größen, auch was das Benehmen betrifft«, sagte er, »und alle sind sie Lumpen. Der hier sieht aus, als hätten sie ihm mal am Gesicht rumgeschnipselt.« Tja, ich gab ihm einen Dollar und er bedankte sich. Mit der plastischen Operation hatte er recht. Die rechte Gesichtsseite meines neuen Freundes wirkte wie gefroren. Sie war kreideweiß und mit dünnen, feinen Narben gesäumt. An den Narben sah die Haut glänzend aus, glasig, glatt. Eine plastische Operation, und zwar eine ziemlich drastische. »Was wollen Sie denn nun mit ihm anstellen?« »Ihn mit heimnehmen und so weit ausnüchtern, dass er mir sagen kann, wo er wohnt.« Die Weißjacke grinste mich an. »Na schön, Sie komischer Menschenfreund, wenn ich Sie wäre, würde ich ihn einfach in die Gosse kippen und sehen, dass ich weiterkomme. Diese Schnapshelden machen einem doch bloß einen Haufen Scherereien und da hört der Spaß auf. Ich habe da meine eigene Philosophie in solchen Sachen. So wie heutzutage der Wettbewerb ist, muss einer seine Kräfte sparen, damit er mit heiler Haut über die Runden kommt. Ich sehe, wie weit Sie es damit schon gebracht haben«, sagte ich. Er machte ein verdutztes Gesicht und wollte dann wütend werden, aber um die Zeit saß ich schon im Wagen und fuhr los. Teilweise hatte er natürlich ganz recht. Terry Lennox brockte mir eine Menge Scherereien ein. Aber schließlich und endlich gehört das mit zu meinem Beruf. Ich wohnte in dem Jahr in einem Haus an der Yucca Avenue im Distrikt von Laurel Canyon. Es war ein kleines Haus in einer Sackgasse. An einem Hang gelegen und zur Eingangstür führte eine lange Treppe aus Rotholzstufen hinauf. Gegenüber lag ein Hain von Eukalyptusbäumen. Es war möbliert und gehörte einer Frau, die nach Idaho gegangen war, um eine Weile bei ihrer verwitweten Tochter zu leben. Die Miete war niedrig, teils weil die Besitzerin in der Lage sein wollte, kurzfristig zurückzukommen, teils wegen der Treppe. Die gute Frau wurde allmählich zu alt, um es noch jedes Mal wieder mit ihr aufzunehmen, wenn sie heimkam. Irgendwie gelang es mir, den Betrunkenen hinaufzuschaffen. Er gab sich Mühe, dabei mitzuhelfen, aber seine Beine waren wie Gummi und immer wieder schlief er mitten in einem entschuldigenden Satz ein. Ich bekam die Tür auf und schleifte ihn nach drinnen und streckte ihn auf der langen Couch aus, warf ihm eine Decke über und ließ ihn weiterschlafen. Er schnarchte eine ganze Stunde lang wie ein Walross. Dann wurde er plötzlich wach und wollte ins Bad. Als er wiederkam, sah er mich forschend an mit lauernden Augen und verlangte zu wissen, wo zum Teufel er hier eigentlich wäre. Ich teilte es ihm mit. Er sagte, er heiße Terry Lennox und er wohne in einem Apartment in Westwood und keiner warte auf ihn. Seine Stimme war klar und völlig deutlich. Er sagte, jetzt könne er eine Tasse schwarzen Kaffee gebrauchen. Als ich ihm sie brachte, schlürfte er sie vorsichtig leer und hielt dabei die Untertasse immer dicht darunter. »Wie bin ich denn hierher gekommen?«, fragte er und sah sich um. »Sie haben draußen beim Dancers ziemlich angesäuselt in einem Rolls gesessen. Ihre Freundin ist damit abgeschwirrt und hat sie sitzen lassen.«
»Ach ja«, sagte er, »was kann man ihr auch schwerlich verdenken.«
»Sind Sie Engländer?«
»Ich habe mal in England gelebt, geboren bin ich da nicht. Wenn ich mir ein Taxi rufen dürfte, werde ich Sie von meiner Gegenwart befreien.
Es wartet eins auf Sie.« Er schaffte die Treppe allein. Unterwegs nach Westwood sagte er nicht viel, nur dass es sehr freundlich von mir wäre und dass es ihm leid tue, mir so lästig zu fallen. Er hatte das vermutlich schon so oft gesagt und zu so vielen Leuten, dass es ganz automatisch kam. Sein Apartment war klein und muffig und unpersönlich. Er hätte gut erst am Nachmittag eingezogen sein können. Auf einem Kaffeetisch vor einer harten grünen Chaiselongue standen eine halbleere Scotchflasche und eine Schale mit geschmolzenem Eis. Ferner drei leere Sodawasserflaschen und zwei Gläser, sowie ein gläserner Aschenbecher voll von Kippen mit und ohne Lippenstift. Nirgends war eine Fotografie oder sonst ein persönlicher Gegenstand irgendwelcher Art zu sehen. Es hätte ein Hotelzimmer sein können, für ein kurzes Treffen gemietet oder ein Abschied, für ein paar Drinks und ein paar Worte, für einen kurzen Schlupf ins Heu. Es sah nicht danach aus, als wohne hier jemand. Er bot mir einen Drink an. Ich sagte nein, danke. Ich setzte mich auch nicht. Als ich ging, bedankte er sich nochmals, doch weder so, als hätte ich einen Berg für ihn erklettert, noch so, als sei es überhaupt nichts gewesen. Er war ein bisschen zittrig und ein bisschen scheu, doch ganz verteufelt höflich. Er stand in der offenen Tür, bis der automatische Lift kam und ich einstieg. Was ihm sonst auch alles abging, Manieren hatte er. Er hatte das Mädchen nicht wieder erwähnt. Ebenfalls nicht erwähnt hatte er, dass er keine Arbeit hatte und keine Aussichten. Und dass fast sein letzter Dollar dafür draufgegangen war, im Dancers die Rechnung für so ein Miststück von Edelflittchen zu bezahlen, das nicht einmal mehr lange genug dableiben konnte, um sicherzustellen, dass er nicht von einer Streife aufgegriffen und ins Loch gesteckt oder von einem skrupellosen Taxifahrer ausgeplündert wurde und dann zusammengeschlagen irgendwo auf einem unbebauten Grundstück liegen blieb. Während ich noch im Lift nach unten fuhr, hatte ich den Impuls, wieder hinaufzugehen und ihm die Scotchflasche wegzunehmen. Aber das war nicht meine Sache. Und dann kommt ja auch sowieso nie was dabei heraus. Solche Leute finden immer einen Weg, sich das Zeug zu verschaffen, wenn sie es nötig haben. Ich fuhr nach Hause und kaute dabei auf meiner Lippe herum. Ich gelte ja doch als ziemlich zäher Bursche, aber an diesem Jungen war etwas, das ließ mich nicht los. Ich hatte keine Ahnung, was es war, wenn ich das weiße Haar und das zernarbte Gesicht und die klare Stimme und die Höflichkeit. Vielleicht war das auch schon genug. Es gab keinen Grund anzunehmen, dass ich ihn je wiedersehen würde. Er war einfach ein herrenloser Hund, wie das Mädchen gesagt hatte. Es war in der Woche nach Thanksgiving, als ich ihn wieder sah. Die Geschäfte am Hollywood Boulevard begannen sich schon mit überteuertem Weihnachtsschnickschnack zu füllen, und die Tageszeitungen fingen im Chor an zu zetern, wie schrecklich es wäre, wenn man seine Festeinkäufe nicht rechtzeitig tätige. Schrecklich war das Ganze in jedem Fall, das ist es immer. Es war etwa drei Blocks von dem Gebäude, in dem ich mein Büro hatte, entfernt. Ich sah, wie ein Streifenwagen neben der Parkreihe hielt und die beiden Uniformhelden darin zu etwas am Schaufenster auf dem Gehsteig hinüberstarrten. Das Etwas war Terry Lennox, oder was von ihm übrig war. Und das Bisschen wirkte nicht eben attraktiv. Er lehnte an einer Geschäftsfassade. Er musste sich irgendwo anlehnen. Sein Hemd war schmutzig und am Hals offen und hing ihm teils aus der Jacke heraus und teils nicht. Er hatte sich vier oder fünf Tage nicht rasiert. Seine Nase war geschwollen. Seine Haut war so bleich, dass die langen, dünnen Narben sich kaum davon abhoben. Und seine Augen waren wie Löcher in einer Schneewehe. Es war ziemlich klar, dass die beiden Knöpfe im Streifenwagen ihn im nächsten Moment an den Haken nehmen würden, und so ging ich rasch hinüber und ergriff seinen Arm. »Reißen Sie sich zusammen und gehen Sie«, sagte ich und gab meiner Stimme einen barschen Klang. Von der Seite blinzelte ich ihm dabei zu. Können Sie es schaffen? Oder sind Sie sternagelvoll? Er musterte mich vage und zeigte dann sein kleines, halbseitiges Lächeln. »Ich bin es gewesen«, hauchte er. »Im Moment jetzt bin ich, glaube ich, bloß ein bisschen leer.« »Okay, aber nun machen Sie sich auf die Beine. Sie stecken schon mit einem Fuß in der Säuferzelle.« Er riss sich zusammen und ließ sich von mir durch die Gaffer auf dem Gehsteig bis zur Ecke bringen. Dort war ein Taxistand und ich riss die nächste Tür auf. »Erst ist der Kollege dran«, sagte der Taxifahrer und wies mit trägen Daumen auf das Fahrzeug vor ihm. Er warf den Kopf herum und sah Terry. »Wenn er es macht«, fügte er hinzu. »Ein Notfall, meinem Freund ist schlecht.« »Tja«, sagte der Taxifahrer, »aber das hätte es ihm auch woanders werden können.« »Fünf Eier«, sagte ich, »und dann bitte recht freundlich.« »Na schön«, sagte er und stopfte eine Illustrierte mit einem Marsmenschen auf dem Titel hinter seinen Spiegel. Ich langte hinein und zog die Hintertür auf. Ich brachte Terry Lennox auf dem Sitz unter und der Schatten des Streifenwagens verdunkelte das Rückfenster. Ein grauhaariger Bulle stieg aus und kam herüber. Ich ging um das Taxi herum und trat auf ihn zu. »Immer langsam, mein Junge, was haben wir denn da?« »Ist der feine Herr in der dreckigen Wäsche vielleicht ein richtig guter Freund von Ihnen?« »Gut genug für mich, um zu wissen, dass er einen Freund braucht. Er ist nicht betrunken.« »Klar, das wäre bei ihm ja auch finanziell gar nicht drin«, sagte der Bulle. Er streckte die Hand aus und ich legte meine Lizenz hinein. Er sah sie sich kurz an und gab sie mir wieder. »Aha«, sagte er, »ein Privatdetektiv, der einen Klienten aufliest.« Seine Stimme veränderte sich und wurde hart. »Das sagt ein bisschen was über Sie, Mr. Marlowe. Und was ist mit ihm?« »Sein Name ist Terry Lennox. Er arbeitet beim Film.« »Wie nett«, sagte der Bulle sarkastisch. Er beugte sich in das Taxi und starrte Terry an, der hinten in der Ecke saß. »Ich würde ja sagen, dass er sich in letzter Zeit mit Arbeit nicht übernommen hat. Ich würde sagen, er hat auch nicht allzu viel Schlaf abgekriegt in letzter Zeit. Ich würde sogar sagen, er ist ein rechter Schlingel gewesen. Und darum sollten wir ihn vielleicht unter unsere Fittiche nehmen.« »Haben Sie denn derartige Lücken in Ihrer Arrestliste?«, sagte ich. »Doch nicht hier in Hollywood.« Er sah noch immer zu Terry hinein. »Wie heißt denn dein Freund, mein Junge?« »Philip Marlowe«, sagte Terry langsam. »Er wohnt an der Yucca Avenue, Laurel Canyon.« Der Bulle zog den Kopf aus der Fensteröffnung zurück. Er drehte sich um und machte eine vage Handbewegung. »Was könnten Sie ihm auch eben geflüstert haben?« »Könnte ich. Habe ich aber nicht.« Er starrte mich ein paar Sekunden lang an. »Diesmal will ich's Ihnen abkaufen«, sagte er. »Aber schaffen Sie ihn von der Straße.« Er stieg in das Polizeiauto und das Polizeiauto fuhr davon. Ich setzte mich in das Taxi und wir fuhren die drei Blocks zu meiner Parkstelle und stiegen da in meinen Wagen um. Ich hielt dem Fahrer den Fünfer hin, er warf mir einen steifen Blick zu und schüttelte den Kopf. »Bloß, was auf der Uhr steht, alter Freund, oder meinethalb meinen glatten Dollar, wenn's Ihnen danach ist. Ich bin auch schon mal fix und fertig gewesen, in Frisco, und da hat keiner mich aufgesammelt und in ein Taxi gesteckt. Eine Stadt ohne Herz ist das. San Francisco«, sagte ich mechanisch. »Ich nenne Sie Frisco«, sagte er, »zum Teufel mit den Minderheiten und Ihrem Getue, besten Dank.« Er nahm den Dollar und fuhr weiter. Wir fuhren in ein Autorestaurant, wo sie Hamburger machten, die wenigstens nicht ganz so schmeckten, dass der Hund sie verschmäht hätte. Ich ließ ein paar für Terry springen, dazu eine Flasche Bier und nahm ihn dann mit heim. Die Treppe machte ihm immer noch Mühe, aber er grinste und schnaufte und kam glücklich oben an. Eine Stunde später war er rasiert und gebadet und sah wieder menschlich aus. Wir setzten uns zu ein paar sehr milden Drinks. »Ein Glück, dass Sie sich meinen Namen gemerkt hatten«, sagte ich. »Das war doch selbstverständlich«, sagte er. »Ich habe auch darauf gewartet, Sie einmal wiederzusehen. Kommt Ihnen das sonderbar vor?« Warum haben Sie denn da nicht mal angerufen? Ich wohne hier ständig. Ich habe auch ein Büro. Warum hätte ich Sie behelligen sollen? Na, immerhin sieht's so aus, als hätten Sie irgendwen ja doch behelligen sollen. Viel Freunde haben Sie anscheinend nicht. Oh, Freunde habe ich durchaus, sagte er, in gewissem Sinne. Er drehte sein Glas auf der Tischplatte. Um Hilfe zu bitten, fällt nicht leicht, besonders wenn man an allem selber schuld ist. Er sah mit einem müden Lächeln auf. Vielleicht kann ich irgendwann einmal mit dem Trinken aufhören. Das sagen Sie alle, nicht wahr? Es braucht ungefähr 3 Jahre.
3 Jahre?
Er blickte bestürzt. Normalerweise. Sie kommen in eine andere Welt. Sie müssen sich an blassere Farben gewöhnen, an leisere Geräusche. Sie müssen mit Rückfällen rechnen. Sämtliche Leute, die Sie gut zu kennen glaubten, werden Ihnen auf einmal leicht fremd vorkommen. Die meisten werden Ihnen sogar ziemlich widerlich sein. Und Sie selber werden Ihnen auch nicht mehr allzu gut gefallen.
Das wäre keine große Veränderung, sagte er.
Er drehte sich um und sah auf die Uhr. Ich habe einen 200-Dollar-Koffer am Busbahnhof Hollywood deponiert. Wenn ich ihn auslöse, kann ich mir vielleicht einen billigen kaufen und den anderen ins Pfandhaus bringen. Immerhin käme genug dabei heraus, um mit dem Bus nach Vegas zu fahren. Ich kann da eine Stellung bekommen.
Ich sagte nichts. Ich nickte nur und saß da und beschäftigte mich mit meinem Drink.
»Sie denken wahrscheinlich, auf die Idee hätte ich schon ein bisschen eher kommen dürfen«, sagte er ruhig.
»Ich denke mir, dass hinter der ganzen Sache irgendetwas steckt, was mich nichts angeht. Ist die Stellung sicher oder bloß eine Hoffnung?«
»Ganz sicher. Ein Bursche, den ich beim Militär gut gekannt habe, hatte einen großen Club laufen, den Terrapin Club. Er ist zur einen Hälfte ein Gangster, natürlich, das sind sie ja alle.« Aber zur anderen Hälfte ist er ein netter Kerl.
Die Busfahrt kann ich aufbringen und auch noch ein bisschen mehr. Aber es wäre mir schon lieb, wenn Sie dadurch was in die Finger kriegten, was dann auch ein Weilchen drin bleibt. Reden Sie doch lieber erst mal am Telefon mit ihm.
Vielen Dank, aber das ist nicht nötig. Randy Starr lässt mich nicht im Stich. Das hat er noch nie getan. Und der Koffer bringt mir als Pfand gut 50 Dollar. Das weiß ich aus Erfahrung.
»Sehen Sie mal«, sagte ich, »was Sie brauchen, das bringe ich schon auf. Ich bin kein weichherziger großer Trottel. Also nehmen Sie schon, was Ihnen geboten wird, und seien Sie kein Spielverderber. Ich will Sie einfach vom Halse haben, weil ich irgendwie ein komisches Gefühl habe bei Ihnen.«
»Ach, wirklich?«
Er sah in sein Glas. Er hatte die ganze Zeit von dem Zeug nur genippt. »Wir sind uns gerade 2-mal begegnet und beide Male waren Sie mehr als anständig zu mir. Was ist das für ein Gefühl?«
»Ein Gefühl, dass Sie beim nächsten Mal in einem Schlamassel stecken werden, das schlimmer ist, als dass ich Ihnen raushelfen könnte. Mir ist völlig schleierhaft, wieso ich das Gefühl habe, aber ich hab's nun einmal.«
Er berührte leicht mit 2 Fingerspitzen die rechte Seite seines Gesichts.
»Vielleicht liegt es an dem hier. Es lässt mich ja wohl ein bisschen unheimlich aussehen, nehme ich an. Aber es handelt sich um eine durchaus ehrenvolle Wunde. Oder jedenfalls um das Ergebnis davon.«
»Das ist es nicht. Das stört mich nicht im Geringsten. Ich bin Privatdetektiv.«
»Sie sind ein Problem, das ich nicht zu lösen brauche. Aber das Problem ist da. Nennen Sie es eine Ahnung. Wenn Sie besonders höflich sein wollen, können Sie es auch Menschenkenntnis nennen. Vielleicht ist Ihnen das Mädchen beim Dancers nicht bloß weggelaufen, weil Sie betrunken waren. Vielleicht hatte sie ebenfalls so ein Gefühl.«
Er lächelte schwach.
»Ich war mal mit ihr verheiratet. Sie heißt Sylvia Lennox. Ich hatte sie ihres Geldes wegen geheiratet.«
Ich stand auf und musterte ihn düster.
»Ich mache Ihnen ein paar Rühreier. Sie brauchen was zu essen.«
»Moment noch, Marlowe. Sie fragen sich natürlich, wieso ich denn, wenn ich am Ende war und sie derart viel hatte, nicht einfach Sylvia um ein paar Mäuse bitten konnte. Haben Sie schon mal was von Stolz gehört?«
»Sie fallen mir auf die Nerven, Lennox.«
»Wirklich? Der Stolz, den ich meine, ist was anderes. Es ist der Stolz eines Mannes, der sonst nichts hat. Es tut mir leid, wenn ich Ihre Geduld strapaziere.«
Ich ging in meine Küche und machte ihm etwas Rührei mit kanadischem Schinken, Kaffee und Toast. Wir aßen in der Frühstücksecke. Das Haus stammte aus einer Zeit, wo man sowas unweigerlich überall einbaute. Ich sagte, ich müsste jetzt ins Büro und würde auf dem Heimweg seinen Koffer abholen. Er gab mir den Aufbewahrungsschein. Sein Gesicht hatte jetzt ein bisschen Farbe und die Augen lagen nicht mehr ganz so tief in den Höhlen, dass man nach ihnen hätte buddeln müssen. Ehe ich ging, stellte ich die Whiskyflasche auf den Tisch vor der Couch. »Lassen Sie daran Ihren Stolz aus«, sagte ich, »und rufen Sie in Vegas an, wenn auch bloß mir zu gefallen.« Er lächelte nur und zuckte die Achseln. Ich war immer noch sauer, als ich die Treppe hinunterging. Den Grund wusste ich nicht, genauso wenig wie ich wusste, warum ein Mensch lieber verhungerte und sich auf den Straßen herumtrieb, als seine Garderobe zu versetzen. Was seine Spielregeln auch waren, er hielt sich jedenfalls daran. Der Koffer war das verdammteste Ding, das man je gesehen hat. Er war aus gebleichtem Schweinsleder und hatte, als noch neu, eine helle Cremefarbe gehabt. Die Beschläge waren aus Gold. Es war ein englisches Fabrikat und wenn man ihn hier überhaupt kaufen konnte, dann kostete er eher um die 800 als 200. Ich hieb ihn vor ihm auf den Boden. Ich sah nach der Flasche auf dem Cocktailtisch. Er hatte sie nicht angerührt. Er war so nüchtern wie ich selber. Er rauchte, aber ohne sonderlichen Gefallen daran. »Ich habe Randy angerufen«, sagte er. Er war sauer, dass ich's nicht schon eher getan hätte. »Bei Ihnen muss ein Fremder kommen, der hilft«, sagte ich. »Geschenk von Sylvia?« Ich zeigte auf den Koffer. Er sah aus dem Fenster. »Nein, den habe ich in England geschenkt bekommen, lange bevor ich ihr begegnet bin. Sehr lange vorher, wahrhaftig. Ich würde ihn gern bei Ihnen lassen, wenn Sie mir einen alten leihen könnten.« Ich nahm 5 Zehner aus meiner Brieftasche und ließ sie vor ihm auf den Tisch fallen. »Ich brauche keine Sicherheit.« »Was hatte ich damit auch nicht sagen wollen? Sie sind kein Pfandleiher. Ich will ihn nur einfach nicht bei mir haben in Vegas. Und dieses viele Geld brauche ich auch nicht.« »Okay. Sie behalten das Geld und ich behalte den Koffer. Aber in dem Haus hier kann man leicht einbrechen.« Er wechselte die Kleider und wir gingen um 5:30 zu Masso zum Essen. Keine Drinks. Er bekam noch den Bus nach Kaiwenga und ich fuhr heim und dachte an dies und das. Sein leerer Koffer lag auf meinem Bett, wo er ihn ausgepackt und sein Zeug in einem leichten Ding von mir verstaut hatte. Ein goldener Schlüssel steckte in einem der Schlösser. Ich schloss den leeren Koffer ab und band den Schlüssel an den Griff und schob ihn dann hoch oben in mein Kleiderkabinett. Ganz leer kam er mir eigentlich nicht vor, aber was noch drin war, ging mich nichts an. Es war eine ruhige Nacht und das Haus wirkte leerer als gewöhnlich. Ich stellte die Schachfiguren auf und spielte eine französische Verteidigung gegen Steinitz. Er schlug mich in 44 Zügen, aber ein paar Mal brachte ihn auch ganz schön ins Schwitzen. Um 9:30 klingelte das Telefon und die Stimme am anderen Ende hatte ich schon mal gehört. »Ist dort Mr. Philip Marlowe?« »Tja, der bin ich.« »Hier spricht Sylvia Lennox, Mr. Marlowe. Wir sind uns vor einem Monat einmal abends ganz kurz vor dem Dancers begegnet. Wie ich hinterher hörte, hatten Sie die Freundlichkeit dafür zu sorgen, dass Terry nach Hause fand.«
»So ist es.«
»Ich nehme an, Sie wissen, dass wir nicht mehr miteinander verheiratet sind. Trotzdem mache ich mir ein wenig Sorgen um ihn. Er hat das Apartment in Westwood aufgegeben und kein Mensch scheint zu wissen, wo er abgeblieben ist.«
»Wie viel Sorgen Sie sich um ihn machen, habe ich an dem besagten Abend gemerkt.«
»Hören Sie, Mr. Marlowe, ich war verheiratet mit dem Mann. Ich habe für Betrunkene nicht sonderlich viel übrig. Vielleicht war ich ein bisschen gefühllos und vielleicht hatte ich auch etwas ziemlich Wichtiges vor. Sie sind Privatdetektiv und wir können diesem Gespräch gern eine geschäftliche Basis geben, wenn Sie das vorziehen.«
»Ich ziehe vor, ihm keinerlei Basis zu geben, Mrs. Lennox.« »Er ist mit dem Bus unterwegs nach Las Vegas. Er hat einen Freund da, der ihm eine Stellung geben will.«
Sie wurde plötzlich ganz munter. »Ach nein, nach Las Vegas. Wie sentimental von ihm. Da haben wir nämlich geheiratet.«
»Das hatte er wahrscheinlich vergessen«, sagte ich. »Sonst wäre er sicher woanders hingefahren.«
Statt einzuhängen, lachte sie nur. Es war ein allerliebstes kleines Lachen. »Sind Sie eigentlich immer so ruppig zu Ihren Klienten?«
Sie sind nicht meine Klientin, Mrs. Lennox. Aber eines Tages könnte ich es mal sein, wer weiß. Sagen wir also, zu Ihren weiblichen Bekannten?
Dieselbe Antwort. Der Junge war fix und fertig, fast am Verhungern, schmutzig, ohne einen Heller. Sie hätten ihn ohne weiteres finden können, wenn Sie es der Mühe für wert gehalten hätten. Er hat an dem Abend nichts von Ihnen gewollt und vermutlich will er jetzt auch nichts von Ihnen.
Das, sagte sie kühl, dürfte sich Ihrer Kenntnis möglicherweise entziehen. Gute Nacht.
Und sie legte auf. Sie hatte natürlich ganz recht und ich hatte schauderhaft Unrecht. Aber ich fühlte mich nicht im Unrecht. Ich war einfach sauer. Wenn sie eine halbe Stunde früher angerufen hätte, wäre ich vielleicht sogar sauer genug gewesen, um Steinitz, wer weiß, wie die Hölle heiß zu machen. Einmal beiseite gelassen, dass er seit 50 Jahren tot war und das Spiel aus einem Buch.
3 Tage vor Weihnachten bekam ich einen Barscheck über $100 auf eine Bank in Las Vegas. Ein paar Zeilen auf Hotelbriefbogen lagen dabei. Er dankte mir, wünschte mir fröhliche Weihnachten und alles Gute und schrieb, er hoffe, mich bald wiederzusehen. Der Clou stand in einem Postskriptum. Silvia und ich gehen zum 2. Mal in die Flitterwochen. Sie lässt ihnen sagen, sie sollen bitte nicht böse sein und dass ich's noch einmal versuchen will. Den Rest der Geschichte bekam ich aus einer dieser blasierten Kolumnen im Gesellschaftsteil der Zeitung. Ich lese sie nicht oft, nur wenn ich mich mal wieder richtig ekeln will und im Moment nichts anderes habe. Ihr sehr Ergebener ist ganz aus dem Häuschen geraten bei der Nachricht, dass Terry und Sylvia Lennox in Las Vegas zum 2. Mal gemeinsam das Ehejoch auf sich genommen haben. Sie ist die jüngere Tochter des Multimillionärs Harlan Potter, der in San Francisco und, natürlich, Pebble Beach residiert.
Ich schmiss die Zeitung in die Ecke und stellte den Fernseher an. Ich stellte mir im Geist so ein 18-Zimmer-Hüttchen vor, wie es bei der Verpulverung einiger Potterscher Millionen herauskommen würde. Gar nicht zu reden von der Neueinrichtung durch Duo im Stil des letzten subphallischen Symbolismus. Nicht vorstellen aber konnte ich mir Terry Lennox dort, wie er in Bermuda-Shorts um einen der Swimmingpools herumlungerte und dem Butler über Funktelefon Anweisung gab, den Champagner auf Eis zu legen und das Waldhuhn in die Röhre zu schieben. Warum sollte ich auch? Wenn der Junge bei irgendeiner Schickse den Teddybär spielen wollte, so konnte mir das jedenfalls Schnuppe sein. Ich wollte ihn bloß nicht mehr wiedersehen, aber ich wusste, ich würde es doch, wenn's auch nur seines gottverdammten goldbeschlagenen Schweinslederkoffers wegen war. Es war 5 Uhr an einem nassen Märzabend, als er in meinem auf den Hund gekommenen Intelligenzkaufladen gestapft kam. Er sah verändert aus, älter, sehr nüchtern und gesetzt und wundervoll ruhig. Er sah aus wie jemand, der gelernt hatte, mit dem Strom zu schwimmen. Er trug einen austernweißen Regenmantel und Handschuhe und keinen Hut. Und sein weißes Haar war so glatt wie eine Vogelbrust. »Gehen wir in irgendeine stille Bar und trinken da ein?« sagte er, als wäre er erst vor 10 Minuten zum letzten Mal da gewesen. »Das heißt natürlich nur, wenn Sie Zeit haben.« »Wir gaben uns nicht die Hand. Das taten wir nie. Engländer schütteln sich nicht fortwährend die Hände, wie das die Amerikaner machen. Und obwohl er kein Engländer war, hatte er doch einige echt englische Angewohnheiten. Ich sagte, »Da können wir vorher bei mir vorbeifahren und Ihren fantastischen Koffer holen. Er liegt mir irgendwie auf der Seele.« Er schüttelte den Kopf. »Es wäre nett von Ihnen, wenn Sie ihn für mich aufheben würden.« »Wieso?« »Ich folge da einfach so einem Gefühl. Stört Sie das?« »Der Koffer ist so etwas wie eine Verbindung mit der Zeit, wo ich noch kein nichtsnutziger Tagedieb war.« »So ein Quatsch«, sagte ich.
»Aber das ist Ihre Sache.« »Wenn er Sie etwa stört, weil Sie glauben, er könnte gestohlen sein, das ist ebenfalls Ihre Sache. Gehen wir ein Trinken.«
Wir gingen zu Victor. Er fuhr mich in einem rostroten Joey Jupiter mit hauchdünnem Tuchverdeck, unter dem nur grad für uns beide Platz war. Die Polsterung war aus hellem Leder und die Armaturen wirkten wie aus Silber. Ich bin wahrhaftig kein großer Autonarr, aber dies verdammte Ding ließ mir doch ein bisschen das Wasser im Munde zusammenlaufen.
Er sagte, der zweite ginge bis 100. Der Schaltknüppel war klein und gedrungen und reichte ihm kaum bis ans Knie. 4 Gänge, sagte er. Eine Automatik, die bei so einer Kiste funktioniert, hat man noch nicht erfunden. Praktisch braucht man auch gar keine. Sie können im dritten sogar bergauf starten. Und höher als der reicht, kommt man im Verkehr sowieso nie. Kleines Hochzeitsgeschenk? Bloß so bei Gelegenheit, Mitbringsel vom Einkaufsbummel, zufällig im Schaufenster gesehen. Ich werde ganz schön gefüttert. Nett, sagte ich, wenn kein Preisschild dranhängt. Er warf mir einen kurzen Blick zu und richtete seine Augen dann wieder auf das nasse Pflaster. Doppelte Wischer rauschten weich über die kleine Windschutzscheibe. Preisschild? Ein Preisschild hängt immer dran, alter Freund. Denken Sie vielleicht, ich bin nicht glücklich? Pardon, ich bin aus der Rolle gefallen. Ich bin reich. Wer zum Teufel will da noch glücklich sein? In seiner Stimme lag eine Bitterkeit, die mir neu an ihm war. Wie steht's mit dem Trinken? Allerbestens, alter Knabe, aus irgendeinem kühlen Grunde scheine ich das Zeug auf einmal vertragen zu können. Aber genau kann man das nie wissen, oder? Vielleicht sind Sie überhaupt nie wirklich betrunken gewesen. Wir saßen bei Victor in einer Ecke der Bar und tranken Gimlets. Die haben ja keine Ahnung, wie man die macht, sagte er. Was die hier einen Gimlet nennen, ist einfach Zitronen- oder Limettensaft mit Gin und einem Schuss Zucker und Bitterbier. Richtiger Gimlet besteht zur einen Hälfte aus Gin und zur anderen aus Roses-Limettensaft und aus sonst nichts. Aber das schlägt sämtliche Martinis haushoch. Ich bin mit Drinks nie besonders heikel gewesen. Wie sind Sie denn mit Randy Starr zurande gekommen? In meinen Kreisen gilt er als ziemlich raue Type. Er lehnte sich zurück und blickte nachdenklich. Das wird er wohl auch sein. Ich glaube, das sind Sie alle. Aber ihm merkt man's nicht so an. Ich könnte Ihnen in Hollywood ein paar Burschen aus derselben Branche nennen, die ganz anders einen drauf machen. Randy ist nicht so. In Las Vegas ist er ein ehrbarer Geschäftsmann. Sie müssen mal bei ihm reinschauen, wenn Sie das nächste Mal da sind. Bestimmt freunden Sie sich mit ihm an. Nicht allzu wahrscheinlich. Ich habe für Ganoven nichts übrig. Ach, das ist bloß ein Wort, Marlow. Wir leben nun mal in so einer Welt. 2 Kriege haben sie uns eingebrockt und jetzt hängt sie uns an. Randy, ich und noch ein anderer Bursche. Wir haben zusammen mal in der Patsche gesessen. Sowas verbindet irgendwie. Warum haben Sie ihn dann nicht um Hilfe gebeten, als Sie es so nötig hatten? Er trank sein Glas aus und winkte dem Kellner, weil er es nicht hätte abschlagen können. Der Kellner brachte frische Drinks und ich sagte, »Das ist alles Blabla für mich. Wenn der Kerl Ihnen zufällig was schuldig war, sehen Sie es doch mal von seinem Standpunkt. Er hätte liebend gerne die Gelegenheit ergriffen, ein bisschen was zurückzuzahlen.« Er schüttelte langsam den Kopf. »Ich weiß, Sie haben ja recht. Und ich habe ihn ja auch um eine Stellung gebeten, ganz klar.« Aber in der habe ich dann gearbeitet, solange ich sie hatte. Um einen Gefallen bitten oder ein Almosen, nein, das geht nicht. Aber von einem Fremden nehmen Sie sowas an. Er sah mir gerade ins Gesicht. Der Fremde kann weitergehen und so tun, als hätte er nichts gehört. Wir tranken jeder 3 Gimlets, allerdings keine doppelten, und sie machten ihm nicht das Mindeste aus. Ein richtiger Säufer hätte bei der Menge jetzt richtig angefangen. In der Beziehung war er also wohl kuriert. Dann fuhr er mich zurück ins Büro. »Wir haben um 7:45 ein Essen«, sagte er. »Nur noch Millionäre können sich das leisten. Nur noch Millionärsdiener lassen sich das gefallen heutzutage. Kommen massenhaft nette Leute hin.« Von da an wurde es bei ihm eine Art Gewohnheit, so um 5 herum hereinzuschauen. Wir gingen nicht immer in dieselbe Bar, aber öfter zu Victor als woanders hin. Vielleicht war das Lokal mit irgendeiner Erinnerung für ihn verknüpft, von der ich nichts wusste. Er trank nie über den Durst und das überraschte ihn selbst. »Ich habe bestimmt ja meine leidlich guten Seiten, aber wir leben ja doch nicht in derselben Welt. Ich weiß nicht mal, wo Sie eigentlich jetzt Ihr Zelt stehen haben, außer dass es in Encino ist. Aber danach kann ich mir ungefähr vorstellen, wie Ihr häuslicher Herd aussieht.« »Ich habe keinen häuslichen Herd.« Wir tranken wieder Gimlets. Das Lokal war fast leer. Es gab nur das übliche Häuflein Gewohnheitssäufer, das sich auf den Hockern an der Bar langsam in Stimmung brachte.
Die Sorte, die ganz langsam nach dem ersten Glas greift und sich dabei ängstlich auf die Tatterfinger sieht, damit ja kein bisschen überschwappt. Das kapiere ich nicht. Oder muss ich das? Großer Aufwand, aber keine Story, wie man in der Filmbranche sagt. Ich könnte mir denken, dass Silvia durchaus ganz glücklich ist, wenn auch nicht unbedingt mit mir. In unseren Kreisen ist das nicht allzu wichtig. Zu tun gibt es immer irgendwas, wenn man nicht arbeiten muss oder auf die Kosten sehen. Das macht zwar keinen richtigen Spaß, aber die Reichen wissen das nicht. Spaß haben die sowieso nie gehabt. Sie haben überhaupt nie einen richtig dringenden Wunsch, außer vielleicht nach irgendwem seiner Frau. Und das ist ein ziemlich blasses Verlangen, verglichen mit der Art, wie eine Klempnersfrau sich neue Vorhänge fürs Wohnzimmer wünscht. Ich sagte nichts. Ich ließ ihn am Ball. »Meist schlage ich die Zeit tot«, sagte er, »und sie stirbt sehr langsam und schwer. Ein bisschen Tennis, ein bisschen Golf, ein bisschen Schwimmen und Reiten. Und das erlesene Vergnügen, Silvias Freunden zuzusehen, wie sie bis zum Lunch aushalten, bevor sie sich hinhauen, um ihren Katzenjammer auszuschlafen. An dem Abend, als sie nach Vegas fuhren, hat sie gesagt, sie mag Betrunkene nicht.« Er grinste verzerrt. Ich hatte mich so an sein vernarbtes Gesicht gewöhnt, dass ich es nur noch wahrnahm, wenn irgendein Ausdruckswechsel die halbseitige Starre unterstrich. Sie meinte Betrunkene ohne Geld. Mit Geld sind sie bloß handfeste Trinker. Wenn die auf die Veranda kotzen, ist das lediglich ein Problem für den Butler. Das Ganze war ja doch wohl freiwillig für sie. Sie mussten nicht unbedingt. Er leerte sein Glas mit einem Zug und stand auf. »Ich muss sausen, Marlow. Außerdem langweile ich sie und langweile mich, weiß Gott auch selber.« »Sie mögen eben Atlaskissen«, sagte ich und stand auf, um mit ihm zusammen zu gehen. »Sie mögen seidene Laken und Klingeln, auf die man nur zu drücken braucht, und einen Butler, der sofort mit devotem Lächeln angehuscht kommt.« »Könnte wohl sein. Ich bin in einem Waisenhaus in Salt Lake City aufgewachsen.« Wir gingen hinaus in den müden Abend und er sagte, er wolle zu Fuß gehen. Wir waren in meinem Wagen gekommen und dies eine Mal war ich sogar schnell genug gewesen, mir die Rechnung zu grapschen. Ich sah ihm nach, bis er außer Sicht war. Das Licht eines Schaufensters traf einen Augenblick lang den Schimmer seines weißen Haars, als er im leichten Nebel verblasste und entschwand. Betrunken gefiel ihr mir besser. Fix und fertig, hungrig und erschöpft und stolz. Oder stimmte das gar nicht? Vielleicht gefiel ich mir bloß in der Rolle des Überlegenen. Es war nicht einfach, sich seine Beweggründe bei der ganzen Geschichte vorzustellen. In meiner Branche gibt es eine Zeit, wo man Fragen stellt und eine Zeit, wo man seinen Mann schmoren lässt, bis er überkocht. Das weiß jeder Bulle, der ein bisschen was kann. In gewisser Hinsicht ist das wie beim Schach oder beim Boxen. Manche Leute muss man dauernd reizen und aus der Deckung locken. Manchen dagegen versetzt man einfach einen gezielten Schlag und den Rest bis zum K.O. besorgen sie dann selber. Er hätte mir seine ganze Lebensgeschichte erzählt, wenn ich ihn gefragt hätte. Aber ich fragte ihn nie auch nur, wie er zu seinem demolierten Gesicht gekommen war. Hätte ich's getan und hätte er es mir erzählt, so wären möglicherweise ein paar Menschen mit dem Leben davongekommen. Möglicherweise nur. Mehr nicht. Es war im Mai, als wir zum letzten Mal zusammen in einer Bar bei einem Drink saßen, und es war früher als gewöhnlich, kurz nach 4 Uhr. Er sah müde aus und magerer, aber er blickte sich mit einem gelassenen Lächeln des Behagens um. Diese Bars, so kurz nachdem sie aufgemacht haben für den Abend, da fühle ich mich richtig wohl. Wenn die Luft drinnen noch kühl ist und rein und alles glänzt und der Barmann seinen letzten Blick in den Spiegel wirft, um zu sehen, ob seine Krawatte auch gerade sitzt und sein Haar schön glatt. Ich mag die sauberen Flaschenreihen auf dem Regal hinter der Theke und die blitzblanken Gläser und die ganze Erwartung, die darüber liegt. Ich sehe dem Mann gerne zu, wie er den ersten des Abends mixt und ihn auf einen frischen Untersatz stellt und die kleine gefaltete Serviette daneben legt. Ich liebe es, den ganz langsam dann
zu kosten. Der erste stille Drink des Abends in einer stillen Bar. Das ist was Wundervolles.
Ich war ganz seiner Ansicht. Mit dem Alkohol ist es wie mit der Liebe, sagte er. Der erste Kuss ist magisch, der zweite vertraut, der dritte schon Routine. Danach dann zieht man das Mädchen aus.
Ist das so schlimm? Fragte ich ihn. Es ist ein in hohem Grade erregendes Gefühl, aber zugleich auch ein irgendwie unreines. Unrein im ästhetischen Sinne. Ich bin durchaus kein Sexverächter. Sex ist notwendig und er muss nicht hässlich sein. Aber er hat doch immer irgendwas von Veranstaltung an sich. Sein Nimbus ist das Produkt einer Billionen-Dollar-Industrie. Und das zieht einen denn auch buchstäblich aus bis aufs Hemd. Er sah sich um und gähnte. Ich habe nicht besonders gut geschlafen. Es ist nett hier drin. Aber nach einer Weile werden die ordinären Saufköppe das Lokal überschwemmen. Und dann geht das laute Reden los und das Gelächter. Und die gottverdammten Weiber fangen an, mit den Händen zu fuchteln und sich die Augen zu verrenken und mit ihren gottverdammten Armbändern zu klimpern und sich ihren wohlverpackten Charme aufzuschminken, der dann später am Abend einen leichten, aber unverkennbaren Schweißgeruch haben wird.
»Nehmen Sie es nicht so tragisch«, sagte ich. »Immerhin sind das doch noch menschliche Züge. Sie schwitzen, Sie werden dreckig, Sie müssen mal unter die Dusche. Was hatten Sie denn erwartet? Goldene Schmetterlinge, die durch rosige Nebel schweben?«
Er leerte sein Glas und hielt es umgedreht in der Hand und sah zu, wie sich am Rand ganz langsam ein Tropfen bildete und dann erzitterte und fiel.
»Mir tut's leid um Sie«, sagte er langsam. »Sie ist einfach durch und durch ein Biest und ein Flittchen. Könnte sein, dass ich sie irgendwo auch wieder ziemlich gern habe. Eines Tages wird sie mich brauchen, und dann werde ich der Einzige in ihrer Nähe sein, der keinen Schürhaken in der Hand hat. Aber höchstwahrscheinlich werde ich dann haushoch versagen.«
Ich sah ihn nur an. »Sie legen sich ja ganz schön ins Zeug heute, um sich zu verkaufen«, sagte ich nach einem Augenblick.
»Ja, weiß ich wohl. Ich bin ein schwacher Charakter, ohne Mumm und Ehrgeiz. Ich habe den Bronzering erwischt und es hat mir einen Schock versetzt, als ich feststellte, dass er nicht aus Gold war. Ein Bursche wie ich hat im Leben nur einen einzigen großen Moment, wo er Schwung genug kriegt, um am Hochtrapez die perfekte Welle zu schaffen. Den Rest seiner Zeit verbringt er dann mit dem Versuch, nicht vom Gehsteig in die Gosse zu rutschen.«
Ich zog eine Pfeife heraus und begann, sie zu stopfen.
»Sie hat Angst. Sie hat eine Heidenangst.«
»Wovor?«
»Weiß ich nicht. Wir reden nicht mehr viel miteinander. Vielleicht vor ihrem alten Herrn. Harlan Potter ist ein kaltherziger Lump. Nach außen ganz viktorianische Würde, innerlich aber so grausam wie die Gestapo. Silvia ist ein Luder. Er weiß das und es stinkt ihm und er kann nichts dagegen tun. Aber er wartet und sieht zu. Und wenn Silvia mal in einen richtig großen Skandal gerät, dann wird er sie in zwei Stücke reißen und die beiden Hälften 1000 Meilen voneinander entfernt vergraben.«
»Sie sind doch Ihr Mann!«
Er hob das leere Glas und ließ es schwer auf die Tischkante niederfallen. Es zersprang mit scharfem Knall. Der Barmann starrte herüber, sagte aber nichts.
»So ist es, alter Freund, genau so. Oh ja, klar, ich bin Ihr Mann, so steht's in den Papieren. Ich bin die drei weißen Stufen und die große grüne Haustür und der Messingklopfer, mit dem man einmal kurz und zweimal lang draufhaut, damit das Mädchen einen reinlässt in den 100-Dollar-Puff.«
Ich stand auf und warf Geld auf den Tisch. »Bis später.« Ein Monat lang sah ich ihn nicht wieder. Als ich ihn dann wieder sah, war es 5 Uhr in der Frühe und es wurde gerade langsam hell. Das hartnäckige Klingeln an meiner Haustür riss mich aus dem Bett. Ich tappte die Halle hinunter und durch das Wohnzimmer und öffnete. Er stand da und sah aus, als hätte er eine Woche lang nicht geschlafen. Er hatte einen leichten Mantel an und den Kragen hochgeschlagen, und er schien zu zittern. Sein dunkler Filzhut war tief über die Augen gezogen. Er hatte einen Revolver in der Hand. Der Revolver war nicht auf mich gerichtet, er hielt ihn nur in der Hand. Es war eine automatische Waffe mittleren Kalibers, ausländisches Fabrikat, mit Sicherheit kein Colt oder Savage. So wie er aussah, mit dem weißen Gesicht und den Narben und dem hochgeschlagenen Kragen und dem tiefgezogenen Hut und dem Revolver, hätte er direkt aus einem altmodischen Gangsterfilm der harten Welle entsprungen sein können. »Sie fahren mich nach Tijuana, damit ich die Maschine um 10.15 Uhr erwische«, sagte er. »Ich habe Pass und Visum und bin mit allem versorgt, außer einer Fahrgelegenheit. Aus bestimmten Gründen kann ich weder per Zug noch per Bus noch per Flugzeug weg von L.A. Wären 500 Eier ein vernünftiger Taxipreis?« Ich stand unter dem Eingang und rührte mich nicht, ihn einzulassen. 500 plus die Knarre?« fragte ich. Er sah wie abwesend darauf hinunter. Dann schob er sie in die Tasche. »Die könnte zum Schutz nötig sein«, sagte er. »Für Sie, nicht für mich.« »Dann kommen Sie mal rein.« Ich trat auf die Seite und er stürzte mit einem erschöpften Sprung ins Haus und ließ sich in einen Sessel fallen. Das Wohnzimmer war immer noch dunkel, des dichten Gebüsches wegen, das die Eigentümerin vor den Fenstern hatte wuchern lassen. Ich machte Licht und schnorrte mir eine Zigarette. Ich zündete sie an. Ich starrte auf ihn nieder. Ich raufte mir das Haar, das schon zerrauft genug war. Ich brachte das alte, müde Grinsen auf mein Gesicht. »Was zum Teufel ist heute bloß mit mir los? So einen herrlichen Morgen zu verschlafen. 10.15 Uhr, haben Sie gesagt? Na schön, dann ist ja noch viel Zeit. Gehen wir mal in die Küche, ich braue uns einen Kaffee.« Ich stecke ganz mörderisch in der Klemme, Spürauge. Spürauge. Es war das erste Mal, dass er mich so genannt hatte. Aber irgendwie passte das zum Stil seines Auftritts, seiner Kleidung, zu der Waffe und allem. Ja, dass Sie irgendwie in der Klemme stecken, das ist mir so ungefähr schon aufgegangen. Reden wir darüber, wenn ich ein paar Tassen Kaffee intus habe. Ich bin immer ein bisschen wirr im Kopf, wenn ich gerade erst aufgestanden bin. Setzen wir uns mit Mr. Huggins und Mr. Young in Verbindung. Hören Sie, Marlow, jetzt ist nicht der Augenblick um... Keine Angst, alter Junge. Mr. Huggins und Mr. Young sind jetzt genau das Richtige für uns. Sie stellen den Huggins-Young-Kaffee für mich her. Das ist Ihr Lebenswerk, Ihr Stolz und Ihre Freude. Irgendwann in nächster Zeit werde ich mich mal darum kümmern, dass Sie die Anerkennung kriegen, die Sie verdienen. Bislang ist noch alles, was Sie kriegen, bloß schnödes Geld. Man kann nicht verlangen, dass Sie das befriedigt. Mit diesem losen Geschwätz ließ ich ihn allein und ging nach hinten in die Küche. Ich stellte Wasser auf und holte die Kaffeemaschine vom Bord. Ich feuchtete den Messbecher an und füllte das Zeug in den Filter und dann dampfte das Wasser auch schon. Ich füllte die untere Hälfte des Geräts und setzte es auf die Flamme. Dann kam der Filter oben drauf und ein Schuss Wasser drüber, damit das Pulver band. Unterdessen war er mir nachgekommen. Er lehnte einen Augenblick in der Tür. Dann schlich er hinüber zur Frühstücksecke und schob sich auf die Bank. Er zitterte immer noch. Ich holte eine Flasche Old Granddad vom Bord und goss ihm einen Schuss in ein großes Glas. Ich wusste, er würde ein großes Glas brauchen. Selbst bei diesem musste er beide Hände zu Hilfe nehmen, um es an den Mund zu bringen. Er tat einen Schluck, setzte das Glas mit einem Schlag vor sich nieder und ließ sich gegen die jäh aufknarrende Banklehne fallen. »Ich bin total fertig«, murmelte er. »Habe das Gefühl, als wäre ich seit einer Woche auf den Beinen. Letzte Nacht keinen Augenblick geschlafen.« Die Kaffeemaschine war kurz vorm Aufkochen. Ich drehte die Flamme niedriger und sah zu, wie das Wasser stieg. Es stockte ein wenig am Fuß des Glastubus. Ich drehte die Flamme gerade weit genug wieder auf, um es über den Bogen zu bringen, und stellte sie dann rasch wieder niedrig. Ich rührte das Pulver um und deckte es zu. Ich stellte die Uhr auf 3 Minuten. Immer schön methodisch, Marlow. Beim Kaffeemachen darf einem nichts dazwischen kommen. Nicht einmal ein Revolver in der Hand eines desperaten Menschen. Ich goss ihm noch einen Schluck ein. »Ganz ruhig sitzen«, sagte ich, »und kein Wort reden. einfach nur sitzen. Den zweiten Schluck schaffte er schon mit einer Hand. Der Kaffee war durchgelaufen und die Luft drang mit dem gewohnten Gurgeln nach und der Kaffee brodelte auf und beruhigte sich dann. Ich nahm den Aufsatz von der Maschine und stellte ihn auf die Abtropffläche der Spüle in den Sockel des Deckels. Ich goss zwei Tassen ein und gab bei ihm einen Schuss Grand Dad zu. Sie brauchen ihn schwarz, Terry. Für mich nahm ich zwei Würfel Zucker und etwas Dosenmilch. Ich kam jetzt langsam wieder aus der Sache raus. Den Griff in den Kühlschrank nach der Milch tat ich schon nicht mehr mit Bewusstsein. Ich setzte mich ihm gegenüber. Er hatte sich nicht gerührt. Er hockte reglos in der Ecke der Nische, steif und erstarrt. Dann sank ihm auf einmal ohne jede Vorwarnung der Kopf auf den Tisch und er begann zu schluchzen. Er achtete nicht im geringsten darauf, als ich hinüberlangte und ihm den Revolver aus der Tasche zog. Es war eine Mauser 765, ein Prachtstück. Ich schnüffelte an der Mündung. Nicht abgefeuert. Ich ließ das Magazin herausschnappen. Es war voll. In der Kammer keine Patrone. Er hob den Kopf und sah den Kaffee und trank langsam davon, ohne mich anzusehen. »Ich habe niemand erschossen«, sagte er. »Na schön, jedenfalls nicht in letzter Zeit. Sonst hätte die Knarre gereinigt werden müssen. Mit der hier dürften Sie kaum auf jemand geschossen haben.« »Ich werde Ihnen alles erzählen«, sagte er. »Moment, warten Sie noch.« Ich trank meinen Kaffee so rasch, wie seine Hitze es zuließ. Dann füllte ich mir die Tasse neu. »Die Sache ist die«, sagte ich. »Überlegen Sie sich sehr genau, was Sie mir alles erzählen. Wenn Sie wirklich wollen, dass ich Sie nach Tijuana fahre, dann gibt es zweierlei Sachen, die ich nicht wissen darf. Erstens, hören Sie auch zu.« »Erstens«, wiederholte ich langsam, »wenn Sie ein Verbrechen begangen haben oder irgendetwas, was vom Gesetz als Verbrechen bezeichnet wird, als schweres Verbrechen, meine ich, dann darf ich nichts davon erfahren. Und zweitens, wenn Sie wesentlich Kenntnis davon haben, dass ein solches Verbrechen begangen worden ist, dann darf ich ebenfalls nichts davon wissen. Nicht jedenfalls, wenn Sie wollen, dass ich Sie nach Tijuana fahre. Ist das klar?« Er sah mir direkt ins Gesicht. Seine Augen stellten sich darauf ein, doch sie blieben leblos. Er hatte den Kaffee ganz getrunken. Farbe hatte er noch nicht wiederbekommen, aber das Zittern war verschwunden. Ich goss ihm nach und gab wie vorher einen Schuss dazu. »Ich habe Ihnen doch erzählt, dass ich in der Patsche sitze«, sagte er. »Ich hab's gehört. Ich will gar nicht wissen, in was für einer Patsche. Ich muss meinen Lebensunterhalt verdienen, meine Lizenz schützen.« »Ich könnte die Knarre auf Sie richten«, sagte er. Ich grinste und schob ihm den Revolver über den Tisch. Er sah darauf nieder, rührte ihn aber nicht an. »Bis Tijuana hielten Sie das sowieso nicht durch, Terry. Nicht an der Grenze, nicht auf der Treppe ins Flugzeug. Ich bin ein Mensch, der sich gelegentlich mit Waffen befassen muss. Wir wollen das Ding mal vergessen.« Ich würde schön dastehen, wenn ich den Bullen erzählte, ich wäre so verängstigt gewesen, dass ich einfach hätte tun müssen, was sie mir sagten. Vorausgesetzt natürlich, was ich ja nicht weiß, dass es irgendwas gibt, was man den Bullen erzählen müsste. »Hören Sie«, sagte er, »es wird Mittag werden oder noch später, bevor jemand bei ihr an die Tür klopft. Die Aufwartung denkt nicht im Traum daran, sie zu stören, wenn sie länger schläft. Aber so um Mittag dürfte ihr Mädchen klopfen und hineingehen.« Und dann wäre sie nicht in ihrem Zimmer. Ich schlürfte meinen Kaffee und sagte nichts. Das Mädchen würde sehen, dass ihr Bett überhaupt nicht benutzt worden ist, fuhr er fort. Und dann würde das dumme Ding auf die Idee kommen, woanders nachzusehen. Es gibt da ein großes Gästehaus ziemlich weit weg vom Hauptgebäude. Es hat eine eigene Zufahrt und Garage und so weiter. Silvia hat dort die Nacht verbracht. Und dort würde das Mädchen sie schließlich auch finden. Ich runzelte die Stirn. »Ich muss sehr vorsichtig sein, was für Fragen ich Ihnen stelle, Terry. Könnte sie nicht auch außerhalb des Hauses übernachtet haben?« Ihre Kleider würden im ganzen Zimmer verstreut herumliegen. Sie hängt nie was ordentlich auf. Das Mädchen würde wissen, dass sie sich einen Morgenrock über den Pyjama gezogen hat und so weggegangen ist. Dafür käme nur das Gästehaus in Frage.«
»Nicht unbedingt«, sagte ich.
»Nur das Gästehaus. Ja, zum Teufel, glauben Sie denn, die wissen nicht, was sich da im Gästehaus abspielt? Dienstboten wissen doch immer Bescheid.«
»Lassen Sie das jetzt mal beiseite«, sagte ich.
Er fuhr sich mit einem Finger über die heile Gesichtsseite so derb, dass eine rote Strieme zurückblieb. »Und im Gästehaus«, fuhr er langsam fort, »fände das Mädchen dann...«
»Silvia, stockbesoffen, besinnungslos, starr, steif und kalt bis ans Herz hinan«, sagte ich rau.
»Oh«, er dachte darüber nach. Große Denkleistung.
»Natürlich«, fügte er dann hinzu, »so würde es wohl sein. Silvia ist keine Trinkerin. Wenn sie einmal über die Stränge schlägt, dann ist entsprechend was fällig.«
»Und das wäre dann das Ende der Geschichte«, sagte ich.
»Oder doch fast. Lassen Sie mich mal improvisieren. Als wir das letzte Mal zusammen einen getrunken haben, war ich ein bisschen grob zu Ihnen und bin einfach weggegangen, wenn Sie sich erinnern. Sie hatten mich bis aufs Blut gereizt. Als ich dann hinterher darüber nachdachte, sah ich ein, dass Sie einfach nur versucht hatten, sich mit Spott aus einem Katastrophengefühl herauszubringen. Sie sagen, Sie haben einen Pass und ein Visum. Es braucht eine ganze Weile, um ein Visum nach Mexiko zu kriegen. Die lassen da nicht einfach jeden rein. Also haben sie schon seit geraumer Zeit den Plan, sich aus dem Staub zu machen. Ich war auch bereits am Überlegen, wie lange sie wohl noch bei der Stange bleiben würden. Vielleicht habe ich so etwas wie eine vage Verpflichtung gefühlt, in der Nähe zu bleiben, irgendeine Ahnung, dass sie mich dringend brauchte und nicht nur als Schutzfassade der Wohlanständigkeit, um ihren alten Herrn davon abzuhalten, allzu penetrant herumzuschnüffeln. Übrigens habe ich heute Nacht versucht, sie anzurufen.
Ich habe einen festen Schlaf, habe nichts gehört.
Dann bin ich in ein türkisches Bad gegangen. Ich bin ein paar Stunden dort geblieben, habe ein Dampfbad genommen, ein Vollbad, eine Strahldusche, eine Ganzmassage und dann von dort eine Reihe von Telefongesprächen geführt. Ich habe den Wagen an der Ecke von La Brea und Fountain stehen gelassen. Ich bin zu Fuß gegangen von da. Kein Mensch hat mich bei Ihnen in die Straße einbiegen sehen.
Gehen diese Telefonate auch mich irgendwas an?
Das eine ging zu Harlan Potter. Der alte Herr ist gestern nach Pasadena geflogen in irgendwelchen Geschäften. Er war nicht zu Hause gewesen. Es machte ziemlich Mühe, ihn an den Apparat zu kriegen, aber schließlich klappte es doch. Ich sagte ihm, dass es mir leid täte, aber ich ginge weg.
Er sah ein wenig zur Seite, als er das sagte, zum Fenster über den Ausguss und zu dem Tecoma-Busch, der am Fliegennetz raschelte.
»Wie hat er es aufgenommen?«
»Es tat ihm ebenfalls leid. Er wünschte mir Glück und alles Gute, fragte mich dann, ob ich Geld brauchte.«
Terry lachte rau.
»Geld. Das sind die ersten vier Buchstaben in seinem Alphabet. Ich habe gesagt, ich hätte reichlich. Dann habe ich Silvias Schwester angerufen. So ziemlich dieselbe Geschichte. Das war alles.«
»Ich möchte Sie was fragen«, sagte ich. »Haben Sie Silvia in dem besagten Gästehaus je mit einem Mann angetroffen?«
Er schüttelte den Kopf.
»Ich hab's nie versucht, aber schwer wäre es nicht gewesen. Das war es nie. Ihr Kaffee wird kalt. Ich will keinen mehr.«
»Also ziemlich viele Männer, wie? Aber Sie sind zu ihr zurückgekehrt und haben sie wieder geheiratet. Sie ist ein ziemlich leckeres Mädchen, darüber bin ich mir schon im Klaren, aber trotzdem...«
»Jetzt gehe ich mich rasieren und anziehen.«
»Warum tun Sie das alles, Marlowe?«
»Nehmen Sie sich was zu trinken, während ich mich rasiere.« Ich ging hinaus und ließ ihn zusammengesunken in der Nischenecke sitzen. Er hatte immer noch den Hut auf dem Kopf und den leichten Mantel an, aber er sah erheblich lebendiger aus. Ich ging ins Bad und rasierte mich. Ich war gerade wieder im Schlafzimmer und band mir den Schlips, als er in der Tür erschien. »Ich habe für alle Fälle die Tassen gespült«, sagte er. »Aber mir ist das Ganze noch einmal durch den Kopf gegangen. Vielleicht wäre es doch besser, Sie riefen die Polizei.«
»Rufen Sie doch selber an. Ich habe den Leuten nichts zu erzählen.«
»Sie wollen, dass ich's tue?«
Er drehte sich um und ging durch den Flur zum Wohnzimmer zurück. Ich zog mich fertig an und schloss die Hintertür des Hauses ab. Als ich ins Wohnzimmer kam, war er in einem Sessel eingeschlafen, den Kopf zur Seite geneigt. Aus seinem Gesicht war alle Farbe gewichen, der ganze Körper hing schlaff vor Erschöpfung. Er bot einen jammervollen Anblick. Als ich seine Schulter berührte, kam er ganz langsam wieder zu sich, als sei es ein langer Weg von dort, wo er gewesen, nach da, wo ich war. Als er mir wieder folgen konnte, sagte ich: »Wie steht's mit einem Koffer? Ich habe immer noch diesen weißen Schweinslederapparat oben in meinem Kleiderschrank.« »Er ist leer«, sagte er ohne Interesse. »Außerdem fällt er zu sehr auf. Sie würden selber noch viel mehr auffallen, so ohne alles Gepäck.« Ich ging ins Schlafzimmer zurück, trat auf die Stufen in meinem Kleiderkabinett und zog den weißen Schweinslederapparat vom obersten Bord herunter. Die viereckige Deckenklappe befand sich direkt über meinem Kopf, also schob ich sie hoch, langte hinein, soweit ich nur konnte, und ließ seinen ledernen Schlüsselhalter hinter einen der staubigen Strebebalken fallen, oder was das war. Er war wieder eingeschlafen. Ich öffnete die Tür, ohne ihn zu wecken, trug den Koffer zur Garage hinunter und stellte ihn hinter den Vordersitz in das Cabrio. Ich holte den Wagen heraus, machte die Garage zu und ging die Treppe hinauf, um ihn zu wecken. Ich schloss alles ab und wir fuhren endlich los. Ich fuhr schnell, doch nicht schnell genug, um einen Strafzettel zu kriegen. Wir sprachen kaum unterwegs. Wir hielten auch nicht an, um etwas zu essen. So viel Zeit war nicht mehr. Die Leute an der Grenze hatten nichts mit uns im Sinn. Oben auf der windigen Mesa, wo der Flugplatz Tijuana liegt, parkte ich gleich neben dem Büro und blieb sitzen, während Terry sich sein Ticket holte. Die Propeller der DC-3 hatten sich bereits langsam in Bewegung gesetzt, grad genug, um warm zu bleiben. Der Pilot, ein hochgewachsener Traum von einem Mann in grauer Uniform, schwatzte mit einer Gruppe von 4 Leuten. Einer war ungefähr 1,90 groß und trug eine Revolvertasche. Ein Mädchen in Slacks stand neben ihm und außerdem ein kleiner Mann in mittleren Jahren und eine grauhaarige Frau, die so hochgewachsen war, dass er richtig schmächtig neben ihr wirkte. 3 oder 4 offensichtliche Mexikaner standen ebenfalls noch herum. Neben mir parkte ein großer Packard. Ich stieg aus und warf einen Lux auf die Zulassung an der Lenksäule. Eines Tages lerne ich ja vielleicht noch, mich um meine eigenen Angelegenheiten zu kümmern. Als ich den Kopf zurückzog, sah ich, dass die hochgewachsene Frau zu mir herüberstarrte. Dann kam Terry über den staubigen Kies. »Alles abmarschbereit«, sagte er. »Das wäre dann jetzt der Abschied.« Er streckte die Hand aus. Ich schüttelte sie. Er sah ganz ordentlich aus jetzt, bloß müde. Bloß hundemüde. Ich hiefte den schweinsledernen Koffer aus dem Olds und setzte ihn auf den Kies. Er starrte ihn ärgerlich an. »Ich habe ihm doch gesagt, ich will ihn nicht«, sagte er ruppig. »Es steckt ein hübscher halber Liter Schnaps drin, Terry. Auch ein bisschen Zeug, Pyjama und so. Und alles ganz anonym. Wenn Sie ihn nicht wollen, geben Sie ihn in die Gepäckaufbewahrung. Oder schmeißen Sie ihn weg.« »Ich habe meine Gründe«, sagte er steif. »Ich ebenfalls.« Er lächelte plötzlich. Er nahm den Koffer auf und drückte mir mit der freien Hand den Arm. »Okay, alter Freund, Sie haben das Kommando. Und denken Sie daran, wenn's brenzlig wird, haben Sie einen Blankoscheck. Sie schulden mir nichts. Wir haben ein paar Mal zusammen was getrunken und uns ein bisschen angefreundet, und ich habe zu viel über mich geredet dabei. In Ihrer Kaffeebüchse stecken 500er. Seien Sie mir nicht böse.« »Mir wäre es lieber, Sie hätten es nicht gemacht. Ich werde nie auch nur die Hälfte von dem ausgeben, was ich habe.« »Viel Glück, Terry.« Die beiden Amerikaner stiegen die Rolltreppe hoch in die Maschine. Ein 4-schrötiger Kerl mit einem breit dunklen Gesicht trat aus der Tür des Bürogebäudes und winkte und gestikulierte. »Gehen Sie an Bord«, sagte ich. »Ich weiß, Sie haben sie nicht umgebracht. Deswegen bin ich hier.« Er straffte sich. Sein ganzer Körper wurde steif. Er wandte sich langsam ab. Dann sah er zurück. »Tut mir leid«, sagte er ruhig. »Aber darin täuschen Sie sich. Ich werde ganz langsam zur Maschine hinübergehen. Sie haben massenhaft Zeit, mich aufzuhalten.« Er ging. Ich sah ihm nach. Der Kerl an der Tür des Büros wartete, doch nicht allzu ungeduldig. Das sind Mexikaner selten. Er langte nieder, tätschelte den schweinsledernen Koffer und grinste Terry an. Dann trat er zur Seite und Terry ging durch die Tür. Ich stieg in den Olds, startete, stieß zurück, wendete und glitt zögernd über den Parkplatz. Die hochgewachsene Frau und der kleine Mann standen immer noch draußen auf dem Flugfeld. Die Frau hatte ein Taschentuch herausgeholt, um zu winken. Die Maschine tuckerte langsam zum Ende des Feldes hinunter, trieb massenhaft Staub auf. Am äußersten Rand wendete sie und die Motoren wirbelten sich in röhrenden Donner. Sie begann vorwärts zu gleiten, nahm langsam Geschwindigkeit auf.